Hey Julia, hast du schon einmal vom Kämpferherzentreffen gehört?
Klar, das ist eine jährliche Veranstaltung für Menschen mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen und deren Angehörige zum Austausch und Informieren.
Hä, und warum haben wir darüber noch nie berichtet?
Machen wir doch jetzt! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messerschneide. Mein Name ist Julia Riemschneider.
Mein Name ist Felix Riemschneider.
Wir sind Ärzte, Geschwister und wir machen hier alle zwei Wochen Missstände in unserem Gesundheitssystem sichtbar, die uns in der Medizin, PatientInnen, aber auch dich täglich betreffen.
Das deutsche Gesundheitssystem steht vor wichtigen Herausforderungen. Die Situation ist in einigen Bereichen nicht so günstig, wie wir sie uns vorstellen würden.
Da hast du recht, lieber Karl Lauterbach. Und deswegen haben wir nämlich in der letzten Folge auch etwas ganz Besonderes gemacht. Ich melde mich hier nochmal aus dem Off und haben eine Folge vorgezogen bzw. kurzfristig die Termine nochmal geändert. Deswegen erscheint diese Folge später als ursprünglich gedacht und der News- und Feedback-Blog fällt in der Folge 74 deshalb weg, da sich Nina Wagen bzw. die Finanzkommission da nochmal kurzfristig reingegrätscht hat. Jetzt geht es weiter mit der Folge 74. Viel Spaß.
What the fuck?
Bei dem heutigen Thema, von dem wir sprechen und berichten möchten, handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Folge, muss man sagen, weil wir ja häufig eigentlich eher Schilderungen darüber geben, was so angeboten wird in unserem Gesundheitssystem. Wir beschreiben oder interviewen auch verschiedene Berufsgruppen und geben Hilfestellung. Aber tatsächlich eine der größten Gruppen im Gesundheitssystem, über die haben wir eher immer am Rande berichtet, wollen sie aber heute einmal in den Fokus rücken und das sind nämlich die PatientInnen und Patienten. Und tatsächlich haben wir schon häufig darüber nachgedacht und eigentlich eher ein glücklicher Zufall hat uns dann heute zu dem Kämpferherzentreffen geführt. Und Felix wird uns gleich nochmal darüber berichten, wie es dazu kommt. Wir geben euch einen kleinen Rundumschlag zum Thema chronische Erkrankung und Behinderung und haben dann ein fantastisches Interview noch mit Sabrina Lorenz, die uns dann eben nochmal genau vom Leben mit chronischer Erkrankung berichtet und vor allem vom Kämpferherzentreffen.
So sieht's aus. Und zwar begab es sich zu der Zeit, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, da habe ich mich mit einer lieben PJlerin, deren, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, aber sie, wenn sie das hört, dann weiß sie, wer gemeint ist, ausgetauscht und sie leidet selber an einer chronischen Erkrankung. Und dann kamen wir halt gemeinsam ins Gespräch und sie hat mich auch gefragt, weil wir auch über den Podcast geredet haben, ob wir was schon mal vom Kämpferherzentreffen gehört haben. Und dann musste ich mein Unwissen preisgeben, weil ich hatte das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gehört. Aber es hat mich direkt sehr interessiert und ich habe mir direkt die Homepage angeguckt und dann bin ich auf das Thema drauf gestoßen und dann kam der Stein ins Rollen und wir haben uns das fest in den Terminkalender eingetragen und dann jetzt mit der heutigen Folge auch umgesetzt. Also nochmal vielen Dank für den Input und wir sind immer offen für Vorschläge.
Weil wir ja schon häufiger jetzt den Ausdruck chronische Krankheiten in den Mund genommen haben, fangen wir vielleicht erstmal kurz mit der Erklärung der Begrifflichkeiten an. Was ist eigentlich eine chronische Krankheit? Und da haben wir natürlich wieder in unserem Lieblingsmedizinwörterlexikon nachgeschlagen im Scheirembel und der definiert es wie folgt. Erkrankungen, die länger als 3 Monate andauern, schwer oder nicht heilbar sind und eine wiederkehrende medizinische Betreuung erfordern. Häufige chronische Erkrankungen sind zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie arterielle Hypertonie, Schlaganfälle, Diabetes mellitus, COPD, chronisch entzündliche Darmerkrankung und auch Krebserkrankung ist sicherlich nur ein ganz, ganz kleiner Rundumschlag, aber dann kann man sich etwas drunter vorstellen. Und dann fragen wir uns natürlich aber auch, wie viele Menschen betrifft das in Deutschland überhaupt? Also wie viele Menschen in Deutschland leben mit einer chronischen Erkrankung? Und da berufen wir uns auf die aktuellsten Zahlen. Da gab es am 17. Dezember 2025 vom DEB eine Veröffentlichung und die besagt tatsächlich, dass 2024 rund 54% der Erwachsenen ein lange andauerndes Gesundheitsproblem haben. Man denkt häufig an ältere Menschen natürlich und man muss auch sagen, bei den über 80-Jährigen sind auch die meisten von chronischen Erkrankungen betroffen, aber auf die gesamte deutsche Bevölkerung betrachtet sind tatsächlich auch junge Menschen zu 33% im Alter zwischen 18 bis 29 Jahren erkrankt. Wie gesagt, ist ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Krankheiten, die darunter zusammengefasst werden. Aber man sieht auf jeden Fall, es ist eine sehr, sehr große Gruppe an Menschen.
Als nächstes gilt es natürlich nochmal zu klären, was ist eine Behinderung? Das ist auf jeden Fall der noch stigmatisiertere Begriff als der chronischen Erkrankung. Aber auch hier hat der Pschyrembel eine Definition, die ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar steht geschrieben, körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen, die Menschen in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern können. Auch da wollen wir natürlich nochmal schauen, wie viele Menschen das in Deutschland betrifft und was die Ursachen sind. Hier berufen wir uns auf die Zahlen vom Mikrozensus 2023, also der Volkszählung. Und zwar sind laut dem Statistischen Bundesamt hier 7,9 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung 2023 betroffen gewesen. Das sind 67.000 oder 0,9% mehr als noch im Vergleich zu 2021. Also auch hier eine leichte Zunahme. Der Großteil liegt hier natürlich auch wieder im älteren Lebensbereich. Also von den 7,9 Millionen sind 34% über 75 Jahre. Aber auch hier haben wir einen kleineren Anteil an jungen Menschen. Hier vielleicht nochmal zu nennen, 3% der schwerbehinderten Menschen in Deutschland sind unter 18. Was hier noch ganz interessant zu nennen ist, die Behinderungen bestehen vergleichsweise selten seit der Geburt, sondern treten erst im fortgeschrittenen Lebensalter auf. Und was man auch noch sagen kann, 9 von 10 schweren Behinderungen werden durch eine Krankheit verursacht.
Im Großen und Ganzen kann man zusammenfassend zu den chronischen Erkrankungen und auch der Behinderung sagen, dass beides körperliche, aber auch geistige Zustände sind, die mehrere Monate bestehen, andauernd und die Teilhabe am Leben im Vergleich zu anderen Menschen beeinträchtigt. In unserem deutschen Gesundheitssystem haben wir die Möglichkeit, eben genau diese Teilhabe chronisch Kranken, aber auch Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, auf der einen Seite über die Krankenkassen einen Pflegegrad zu beantragen, wo man dann eben verschiedene Zuschüsse und auch Ansprüche für pflegerische Leistungen bekommt und zur Verfügung gestellt kriegt. Auf der anderen Seite kann man auch einen Grad der Behinderung je nach Krankheitsbild beantragen, was wiederum aber einmal über das Versorgungsamt passiert. Und auch dieser ermöglicht dann eine Teilhabe je nach Einstufung und Ausprägung am öffentlichen Leben, aber auch natürlich privat mit verschiedenen Ansprüchen. Ich denke mir schön und gut und auch richtig und wichtig, dass es eben solche Gesetze gibt, die Partizipation und Empowerment ermöglichen. Was aber vermutlich für die Betroffenen noch wesentlich wichtiger ist, sind nicht nur abstrakte Best-Practice-Beispiele, sondern auch tatsächliche Best-Practice-Beispiele. Doch da fragen wir uns natürlich oder haben wir uns gefragt, wo kann man eben an einem solchen Erfahrungsaustausch teilnehmen?
Wir haben es bereits mehrmals angesprochen und jetzt gehen wir nochmal in Medias Res und zwar schauen wir uns ganz genau an das Kämpferherzen-Treffen. Hierbei handelt es sich um ein Treffen für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen und deren Angehörige. Es dient vor allem dem allgemeinen Austausch zu verschiedensten Lebensumständen von Menschen, aber es gibt auch nützliche Informationsstände und verschiedenste Vorträge. Ins Leben gerufen wurde das Ganze durch Kevin Hoffmann 2021 und es findet dieses Jahr bereits zum 5. Mal statt. Mittlerweile kommen hier jährlich in Kassel über 2000 Menschen zusammen und tauschen sich aus. Auf Social Media, aber auch in Form eines Buchs erzählen verschiedenste Menschen über ihr Leben, ihre Erkrankung oder ihre Behinderung und schaffen hiermit auch Awareness im System. So, liebe Julia, da uns ja auch der Austausch mit PatientInnen immer besonders am Herzen liegt und wir ja auch schauen wollen, was wir beide besser machen können, auch bei uns im Alltag, in der Praxis, bin ich total gespannt und freue mich extrem darauf, dass wir heute eine der Initiatorinnen des Kämpferherzentreffens hier zu Gast haben und sie gleich auch im Interview hören werden, nämlich die liebe Sabrina Lorenz, die sich bereit erklärt hat, heute mit uns hier ein ausführliches Interview zum Kämpferherzentreffen zu machen.
Hallo und herzlich willkommen an unsere heutige Gästin Sabrina Lorenz, die uns etwas die Kämpferherzen und das Kämpferherzentreffen näher bringen wird. Hallo bei uns im Podcast, liebe Sabrina, stell dich gerne einmal unseren Zuhörerinnen vor.
Hallo, wie schön, dass ich da sein darf und vielen, vielen Dank für die Einladung und für die Einleitung, so rum. Genau, mein Name ist Sabrina, ich lebe in Berlin, ich bin Mitveranstalterin des Kämpferherzentreffens und wenn ich das nicht mache, dann bin ich Speakerin und Beraterin im Bereich Inklusion, Antidiskriminierung und Medizinkommunikation. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen und diese Schnittstellen von euch und uns zusammenbringen. Wie schön.
Ja, super, da freuen wir uns.
Wir haben vorab schon mal das Kämpferherzentreffen etwas vorgestellt. Wie bist du denn genau dazu gekommen?
Eigentlich durch so einen Zufall. Kevin, der Initiator, und ich waren beide auf einem Dreh zu einem Videoprojekt zum Thema unsichtbare Erkrankungen. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, dass viele Menschen der Community Fragen haben wie, ich habe Diagnose XY, kennst du jemanden, der das auch hat, dass wir uns mal austauschen können? Und wir merken beide, dass in so unseren Communities einfach untereinander ein Austausch stattfindet. Und ich finde diesen digitalen Austausch immens wichtig, weil nicht alle Menschen die Möglichkeit haben, Selbsthilfegruppen vor Ort zu besuchen, oder es gibt vielleicht gar keine, sodass sich diese Online-Foren eben bilden können und die totalen großen Mehrwert haben. Und wir haben gesagt, das würden wir gerne einmal in die analoge Welt bringen und Menschen die Möglichkeit geben, aus dieser Community sich zu treffen. Kevin, Idee war dann, ein paar Grills in den Park zu stellen und die Leute einzuladen. Und nach einer Umfrage war dann recht schnell klar, wir bräuchten einen sehr großen Park und sehr viele Grills, und das können wir irgendwie nicht schaffen und schon gar nicht zu zweit. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du was planst, ich bin dabei, ich helfe dir. Und dann hat er die Stadthalle Kassel angefragt, die gesagt hat, alles klar, ihr könnt das gerne euer Community-Treffen bei uns machen. Kevin hat dann eine Umfrage gemacht, sodass ganz viele ehrenamtliche, großartige Menschen der Community Teil unseres Teams wurden und wir plötzlich mit so 15 bis 20 Leuten, alle selber chronisch krank und oder Angehörige, dieses Treffen geplant haben. Wir haben am Anfang mit 400 Leuten gerechnet und es kamen direkt 600 und wir waren total überwältigt, dass das so großen Anklang gefunden hat, weil das irgendwie so eine Idee ist von, ach ja, lass uns mal treffen, lass uns mal zusammensetzen. Und inzwischen ist es ziemlich groß geworden. Wir haben so viele Ausstellende, wir haben über 80 Ausstellende, in diesem Jahr 30 Vorträge, ganz viele Leute der Community für die Armveranstaltung, und es ist immer wieder ein Wiedersehen und neu kennenlernen, und so bin ich da reingerutscht. Genau.
Ja, also da kann man eigentlich auch nur gratulieren. Das war ja echt eine großartige Idee und dass sie auch so einen Anklang gefunden hat. Wenn man sich auf eurer Homepage einmal das Team anguckt, du hast es ja schon erwähnt, das ist ja also eine richtige Firma schon mittlerweile eigentlich, ne? Wird man dich auch, also wirst du auch einen Vortrag halten dann auf diesem Kämpferherzentreffen, oder bist du eher so in der Organisation dann auch mit eingebunden?
Wir haben das in den ersten zwei Jahren mal versucht, dass die wollten, vor aus dem Team einen Vortrag zu halten. Und es hat so mittelgut funktioniert, weil da einfach so viel Organisation hintersteckt, dass in dem Moment, wenn ich jetzt einen Vortrag halten würde oder Kara aus dem Team oder Juliane aus dem Team, dass ja dann für diese Stunde dieser Posten nicht besetzt ist. Und inzwischen gibt es so viele Aufgaben, dass wir sagen, wir als Team schaffen das schon gar nicht mehr an dem Tag selber. Deshalb haben wir gerade ein Ausschreiben gemacht für ganz viele Volunteers, ehrenamtliche Menschen, die sagen, oh, ihr braucht noch Unterstützung bei einem Tisch zu tragen oder die Eintrittskarten zu kontrollieren oder so, sodass wir da auf jeden Fall ganz viel Unterstützung bekommen. Also kurzum, ich würde es organisatorisch gar nicht schaffen, dafür die Zeit zu haben.
Das glaube ich auf jeden Fall. Vielleicht mal zu deinem Point of View auch auf das Gesundheitssystem. Du lebst ja selbst mit einer chronischen Erkrankung seit der Geburt. Und was würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen gewesen, rückblickend im Hinblick auf die Erkrankung, vielleicht auch auf die Behandlung? Hattest du vielleicht auch gerade in der Kindheit viel Erfahrung mit Stigmatisierung unter Umständen machen müssen? Was sind so die Gesprächsthemen, die sich dann vielleicht auch an so einem Treffen dann ergeben?
Ich glaube, dass ein ganz großer Unterschied auf jeden Fall darin besteht, ob ein Mensch eine Erkrankung später im Leben diagnostiziert bekommt oder schon recht kurz nach der Geburt oder vielleicht mit einer Behinderung sogar geboren wird. Also die wenigsten Behinderungen sind angeboren. Und doch bestimmen sie irgendwie unser Leben. Und ich merke schon, dass sich da die Themen von mir unterscheiden zu Menschen, die vielleicht mit Mitte 20 oder 30 ihre Diagnose bekommen haben. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen der Versorgung im Gesundheitssystem und das, was das für die Gesellschaft bedeutet. Weil in unserer Gesellschaft stigmatisieren wir Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderung immer noch sehr stark. Wir sind durch unser System sehr auf einer Leistungsgesellschaft geprägt. Und diese verlangt von uns, zu leisten. Und Erkrankung wird häufig nur akzeptiert, wenn diese nicht mit dem Leistungsprinzip im Gegensatz steht. Also ich kann in unserer Gesellschaft chronisch krank sein, aber bitte auch mit Abitur und bitte auch mit Studium und bitte auch mit einem 40-Stunden-Job und bitte auch die Care-Arbeit leisten und. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir häufig als weniger wertvoll oder als schwach tituliert, was aber eben nicht unsere nicht stimmt. Also mein Wert wird nicht mehr oder weniger, egal wie viele Diagnosen ich auf einem Zettel stehen habe oder nicht. Und das bedeutet, dass mit dieser Stigmatisierung aufgewachsen bin, mit diesem, du musst dich mal beweisen, mal was zu werden. Und in unserem Gesundheitssystem wiederum merke ich als Frau, dass mir weniger geglaubt wird. Ich habe zum Beispiel sehr viel erfahren, du bist ja noch so jung und du siehst ja auch nicht krank aus, dann kannst du ja gar nicht so krank sein. Und dass dadurch Diagnostikprozesse vielleicht gar nicht erst begonnen wurden, weil mir das gar nicht geglaubt wird, dass ich merke, dass sehr viele andere Flinterpersonen, sehr viele andere Frauen in unserem System, in unserem Gesundheitssystem auch immer wieder falsche Diagnosen bekommen oder vielleicht auch gar keine, weil davon ausgegangen wird, dass das gar nicht sein kann. Wir werden weniger ernst genommen und all das erleben wir schon. Ich glaube, was ein großer Unterschied ist zwischen diesem mit einer chronischen Erkrankung geboren zu sein oder erst später zu erwerben, ist, ich habe mein ganzes Leben Zeit, mich daran zu gewöhnen und gleichzeitig gewöhne ich mich nie daran, weil so sehr mein Leben sich verändert, ändert sich auch meine chronische Erkrankung damit. Und gleichzeitig hatte ich nie diesen Punkt von jetzt ändert sich mein gesamtes Leben. Das gibt es natürlich vielleicht auch für Menschen, die mit einer Erkrankung geboren sind. Das ist natürlich alles immer super individuell. Aber gerade auf dem Kämpferzentreffen sind auch viele Menschen, die sagen, ich habe gerade meine Diagnose bekommen und entweder ist es total der Befreiungsschlag, weil ich endlich Anhaltspunkte habe oder eine Antwort oder eine Wegweisung, wie gehe ich denn jetzt damit weiter? Oder Menschen, die sagen, ich habe gerade eine Diagnose bekommen und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, weil ich mit allem gerechnet habe, aber nicht damit. Und ich glaube, das zeigt schon, wie kompliziert das Leben mit chronischer Erkrankung ist, weil dadurch ja auch unser Gesundheitssystem nicht immer Schema F fahren kann, nicht sagen kann, wir behandeln alle PatientInnen gleich. Aber ich finde, das Ziel sollte sein, alle gerecht zu behandeln. Und da sind wir leider noch nicht.
Also du hast schon ein sehr großes Bild jetzt gemalt, natürlich, was alles dazu gehört. Und es ist natürlich sehr kompliziert und sehr komplex ist und da keine einfachen Antworten auch gegeben werden können. Aber was ich rausgehört habe und was mir persönlich auch immer sehr wichtig ist, jeder möchte gern ernst genommen werden mit seinen Beschwerden im Gesundheitssystem oder beim Arzt oder wo auch immer. Und ich finde, das ist auch was mir persönlich einfach immer wichtig ist, wenn ich einen Patienten sehe oder eine Patientin natürlich auch, dass einfach keiner kann in diesen Menschen jetzt reingucken und sagen, hat er jetzt wirklich so starke Schmerzen oder nicht, aber es ist meine Verantwortung als Arzt, sie trotzdem ernst zu nehmen mit ihren Sorgen, mit den Problemen. Und ich finde, das kann man ja auch gerade auf so eine komplexe und heterogene Gruppe wie Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen übertragen. Man muss einfach die Leute mit ihren Sorgen und Ängsten ernst nehmen an jeder Stelle, egal ob beim Arzt, im gesellschaftlichen Kontext oder im privaten Kontext. Und das finde ich, ist das Mindestmaß. Selbst wenn ich keine Diagnose stellen kann, ich muss trotzdem versuchen, die Probleme ernst zu nehmen und die Diagnose.
Ja. Vielleicht nochmal ein anderer Blickwinkel. Ich meine, wir haben jetzt sehr viel auch eher gesagt, okay, das ist negativ behaftet. Gibt es denn aber auch Sachen, wo du sagst, okay, du persönlich hast sehr positive Erfahrungen gemacht oder auch von anderen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung gehört, so, wow, dass etwas so gut gelaufen ist wie, keine Ahnung, Beantragung von einem Schwerbehindertenausweis oder Unterstützung in der häuslichen Versorgung, dass es dann doch zum Beispiel schneller ging, als man es erwartet hätte vielleicht.
Ich glaube, sowas passiert immer mal wieder, aber ich glaube eher, dass es die Ausnahme ist. Ich höre auch aus der Community primär, dass es super schwierig ist, vieles zu beantragen, weil auch da wieder so eine anscheinend eine Glaubensfrage im Raum ist. Glaubst du mir? Nimmst du mich ernst? Und deshalb fand ich das gerade total wichtig, dass du das so betont hast, dass wir die Menschen ernst nehmen sollten. Und ich glaube, dass da so eine ganz große Ambivalenz häufig mitspringt bei Beantragungen für den Schwerbehindertenausweis, für den Pflegegrad, für häusliche Versorgung etc., dass zum einen diese Unterstützung gewünscht wird und rein rational wir vielleicht auch verstehen, was uns das für eine Entlastung bringen könnte. In dem Moment, wo eine solche Hilfe mir eine Entlastung schafft, brauche ich sie ja definitiv. Und dann zu hoffen, dass wir in Anführungszeichen krank genug sind, dass die Ämter, die bearbeitenden Menschen oder der MDK uns glaubt. Und eigentlich hoffen wir da, krank genug zu sein, damit uns geglaubt wird. Und zum anderen ist es ja für viele Menschen auch ein, okay, wow, ich muss mal kurz sacken lassen, dass das gerade meine Lebensrealität ist, weil es nicht der Plan war, den ich hatte für mein Leben. Und jetzt brauche ich anscheinend diesen Schwerbehindertenausweis und jetzt brauche ich gerade den Pflegegrad. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen auch erstmal so ein Realisationsprozess ist. Und da dürfen wir traurig sein. Wir dürfen traurig sein über all das, was wir verloren haben. Und wir dürfen hoffnungsvoll sein für alles, was noch kommen kann. Und ich mag da diesen Begriff der Disability Joy sehr gern. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das ist im Prinzip die Freude, die ich als behinderte Person erleben kann in meiner Identität, wenn ich das Gefühl habe, dass ich gerade genau am richtigen Platz bin, dass ich mir die Orte, die ich besuchen will, ja, dass die accessible sind, dass die barrierefrei sind, dass ich einfach ich sein darf, dass meine Behinderung in dem Moment kein negativer Aspekt ist oder einer, der herausgenommen wird, um auf ein Podest gestellt zu werden oder vielleicht um kritisiert zu werden, sondern ich werde genommen als gesamte Person und darf gerade einfach ich sein und es ist gerade nicht komisch, welche Hilfsmittel ich nutze und es ist gerade nicht komisch, wenn ich eine Pause brauche, sondern ich darf vollkommen ich sein in meiner Identität als behinderte Person. Und das ist so ein Moment, den ich immer wieder auf dem Kämpferherzentreffen eben erlebe, weil wir sagen, du darfst hier genauso sein. Du bist gerade hier nicht zu viel und wenn du eine Pause brauchst, dann darfst du dir die nehmen. Dafür haben wir einen Ruheraum. Und ja, dieses Gefühl, mal nicht falsch zu sein.
Ja. Also ich glaube, wenn man halt jetzt selber nicht betroffen ist von einer chronischen Erkrankung, Behinderung, auch schön, so einen Point of View einfach mal zu hören. Ne? Das glaube ich, ist immer schwer, ja, einfach nachzuvollziehen. Man kann es auch, glaube ich, einfach nicht nachvollziehen, wenn man selber nicht betroffen ist. Ne?
Kann man nicht.
Ja, aber schön, so was auch drüber zu lernen. Bei dem Kämpferherzentreffen, ich meine, vielleicht sollte man das ja dann fast monatlich eigentlich veranstalten. Und ich fand es auch beeindruckend. Ihr habt ja bei der Organisation auch wirklich die verschiedensten Krankheiten, die ihr berücksichtigt, eben verschiedenste Möglichkeiten auch zum Ausruhen, die dort direkt gekennzeichnet werden oder auch, wo man im Worst-Case-Szenario sich auch sonst medizinische Hilfe auch direkt suchen kann. Ihr seid ja für alle Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung letztendlich ein Anlaufpunkt, dieses Treffen. Das ist ja organisatorisch bestimmt ein riesiger Aufwand auch, muss man sagen. Auf der anderen Seite, es gibt ja für alle Erkrankungen in der Regel auch immer Patientenorganisationen nochmal. Wo siehst du den Vorteil jetzt aber darin, wirklich alle Menschen zu vereinen, als jetzt wirklich spezifisch für verschiedene Erkrankungen oder Behinderungen?
Ich finde, dass wir in der Symbiose stärker sind. Das, was du beschreibst, macht etwas sehr Schönes auf, aber auch was sehr Kompliziertes. Wie ihr merkt, ich habe für nichts so richtig eine ganz leichte Antwort. Es ist unfassbar schwer, das gesamte ICD abzubilden. Also es gibt, wie du sagst, so viele Selbsthilfegruppen, so viele Patientinnenorganisationen. Und das können wir gar nicht abdecken, weil wir organisatorisch und auch von der Fläche, vom Platz gar nicht alle Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an einen Ort vereinen können. Das, was wir vereinen können, sind aber die Menschen. Und wir sehen das alles viel mehr wie so ein Menü, dass wir ganz viel anbieten können. Und die Personen können sich das nehmen, was sie gerade brauchen. Und es kann eben der Vortrag zur Resilienz sein oder der Vortrag zum Schwerbehindertengrad und wie da ein Antrag funktioniert. Wir versuchen, PatientInnen mit Menschen zu verbinden, die Fachexpertise in ihrem Bereich haben. Das sind vielleicht Hersteller von Hilfsmitteln, vielleicht aber auch mit einem rechtlichen Hintergrund, verschiedene Homecare-Firmen, PatientInnenorganisationen und so weiter. Also weil das Leben mit chronischer Erkrankung betrifft alle Lebensbereiche. In den allermeisten Fällen infiltriert die Existenz der chronischen Erkrankung mehr Lebensbereiche als nur den Gesundheitsaspekt. Und wir versuchen, die Gesamtheit, die Komplexität ein bisschen darzustellen, indem unser Wunschszenario ist eigentlich, dass sich Menschen im Laufe ihres Jahres oder so aufschreiben können, was sie alles für Fragen haben und dann zum Kämpferherzentreffen kommen und möglichst viele davon beantwortet bekommen, weil es vielleicht rechtliche Themen sind, weil es pflegerische Themen sind, weil es organisatorische Themen sind oder eben auch einfach zu der Community. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, auch wenn all unsere Erfahrungen individuell sind, dass viele sich aber ähneln. Und es ist ganz egal, was für eine Diagnose mein Gegenüber hat, aber wir haben beide vielleicht schon mal Medical Gaslighting erlebt. Und wir hatten beide einen totalen Trauerprozess, als wir unsere letzte Routineuntersuchung hatten, weil wir damit nicht gerechnet haben. Und dann können wir uns aber darüber austauschen und dann entstehen so Geschichten, dass Menschen alleine zum Kämpferherzentreffen kommen, aber dann zu fünft am Ende den Abend ausklingen lassen, auf noch ein Getränk danach. Und man sieht, krass, okay, das ist Community. Das ist ein, ich sehe dich, ich nehme dich ernst, ich höre dich. Und wir sind voll auf der gleichen Wellenlänge. Und wir brauchen diesen emotionalen Austausch, wir schaffen durch die Anzahl, die wir inzwischen sind, natürlich eine gesellschaftliche Repräsentation von den Themen von chronisch erkrankten und oder behinderten Menschen. Und dann eben ja die Versorgungsseite auch mitzunehmen. Genau.
Was ich gerne nochmal aufgreifen will, oder was du jetzt auch gesagt hast, nochmal als Beispiel hast du genannt, dass Menschen sich dann drüber zusammenfinden, wenn jetzt eine Routineuntersuchung ein Ergebnis schlecht gelaufen ist, oder vorhin hast du ganz häufig schon drüber gesprochen, wie schwer es ja ist, wenn man dann so eine Diagnose vermittelt bekommt. Und das würde mich nochmal interessieren, wie das vielleicht auch bei euch in der Community so wahrgenommen wird, wie die Kommunikation von Arzt zu Patient erfolgt, weil das ist auch was bei uns ja im Studium ganz wenig Teil eigentlich immer ist. Oder wir hatten in Gießen mal ein Seminar gehabt zwar, aber es ist nicht der Rede wert gewesen.
Felix hat wieder nicht teilgenommen.
Ja, doch, da war ich. Okay. Aber das finde ich ja was mir immer sehr wichtig ist im Kontext auch mit dem Patienten, dass dann einfach versucht, das gut zu erklären und gut rüberzubringen, so dass sich der Patient gesehen fühlt und auch noch versteht, worum es geht. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein großes Problem ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch wahrgenommen wird, weil auch du sagst jetzt Routineuntersuchungen, dann wirst du ja auch häufiger vielleicht beim ähnlichen Arzt oder Ärztin gewesen sein, dann sagst du, ja, sie kommen jetzt ja zur Kontrolle, bla bla bla, Werte sind so und so und ja, dann sehen wir uns in 3 Monaten. Aber das ist ja nicht das, was du dir oder was ihr euch dann vielleicht hofft. Und vielleicht, wie kann man da ein bisschen
Brücken bauen?
Ja, total. Ich mag den Ausdruck des Brückenbauens, weil im Prinzip stehen ja Ärztinnen, aber auch andere Fachkräfte und Patientinnen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ihr seid darauf angewiesen, dass wir krank sind, weil sonst habt ihr keinen Job mehr. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir behandelt werden. Der Unterschied ist nur, es wird immer noch weitere Patientinnen geben, die ihr behandeln könnt, auch wenn ich das jetzt sehr salopp ausdrücke. Aber es könnte der Moment kommen, in dem ich so dolle Angst habe, wieder in diesen Kontakt zu treten, dass ich gar nicht erst den Krankenhaustermin wahrnehme, den Facharzttermin wahrnehme, die Untersuchung wahrnehme, was im schlimmsten Fall dazu führt, dass ich mir selber nicht mehr glaube, weil mir einfach so häufig abgesprochen wurde, sind Sie sich denn sicher und Sie sind ja eine Frau und Sie sind ja noch jung und ich sehe Ihre Krankheit Ihnen ja nicht an und der Wert ist doch heute gut. Ja, aber er war gestern nicht gut. Ja, aber heute ist er ja gut, dann können Sie ja nichts haben. Alle Untersuchungen sind ja Momentaufnahmen und es gibt natürlich immer eine davor und danach. Ich kenne Menschen, die fangen an, alles zu dokumentieren, alles aufzuschreiben, alles zu videografieren, in der Hoffnung, gehört zu werden, in der Hoffnung, dass nächstes Mal geglaubt wird. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir denken, egal was wir tun, uns wird nicht mehr geglaubt, dann gehen wir vielleicht erst gar nicht dahin. Und das könnte im schlimmsten Fall unser Leben kosten. Und das finde ich unfassbar gefährlich und deshalb finde ich es absolut wichtig, dass wir in der Patientinnenaufklärung, dass wir in der Kommunikation zwischen Fachkräften und Patientinnen da definitiv mehr tun und mehr in der Lehre sind. Ich glaube, dass es immer wieder Fachkräfte gibt, bei denen man wirklich ansieht, die wollen das machen und die wollen die Zeit da reinstecken und wollen sagen, okay, ich verstehe noch nicht, was los ist, aber wir machen das hier gemeinsam. Wir bauen Brücken. Sie sind nicht alleine. Und ich nehme mich dieser Situation an, aber das nicht können, weil wir eben für einen Allgemeintermin oder einen Termin in der Allgemeinmedizin im Durchschnitt 7 Minuten von unserem System gestellt bekommen und bei Fachärzten 15 Minuten. Wie soll eine Patientin, die verschiedene Komorbiditäten hat, in 15 Minuten eine Lebensgeschichte erzählen? Das ist ja so gar nicht möglich. Ich war neulich bei einem Arzttermin, bei einem neuen Facharzt und er sagte, warum sind Sie hier? Und ich habe dann geantwortet, wissen Sie irgendwas über meine Akte? Wenn ist nicht schlimm, wenn nicht, dann gebe ich Ihnen schnell so einen Rundown und ich gebe Ihnen eine kurze, weil die Frage, warum sind Sie hier, ein bisschen zu viel aufmachen würde. Oder wie geht's Ihnen heute? Ja, gut, wenn ich jetzt sage, mir geht's gut, dann ist es mir kann es sehr gut gehen und trotzdem kann ich gerade hier sein, weil ich ein Thema habe. Und dafür haben wir aber nicht Zeit. Also ich glaube, ich finde es total wichtig, wie du gesagt hast, dass wir anfangen zu glauben. Und ihr seht ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche PatientInnen. Das heißt, euer Vorstellung von was ist schlimm, kann ja eine ganz andere Range sein als die, die ich erlebe. Und ich kann ja nur für mich selber definieren, was für mich schlimm ist. Und das, was für mich schlimm ist, kann ja für jemand anderen gar nicht schlimm sein oder eben noch viel schlimmer. Und manchmal sind da PatientInnen, die haben gerade zum ersten Mal ganz viele neue Themen. Dann steht in diesem Moment die Zeit still und die Welt steht still. Und dann sind da auch vielleicht manchmal so viele Informationen, die gerade gar nicht verarbeitet werden können. Deshalb finde ich das total wertvoll, dass viele Zentren mittlerweile auch psychosoziale Beratungen anbieten. Also zum Beispiel die Psychokardiologie, die Psychoonkologie. Da gibt es ja immer mehr. Ich glaube, dass sowas wie Dinge verschriftlichen ganz hilfreich sein kann, damit man das nochmal nachlesen kann. Ich würde auch immer den Tipp geben an PatientInnen, sich vorher Fragen aufzuschreiben und dann kann man sich so ein bisschen daran festhangeln. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema.
Ich muss sagen, eine Sache, die ich sehr gut finde, auch bei eurem Treffen und was ich persönlich auch als Ärztin immer als Vorteil sehe, wenn man die Möglichkeit tatsächlich hat, die Angehörigen mit einzubinden. Mhm. Ne? Weil, also das bietet ihr ja auch an für das Treffen, dass man ja da auch als Angehörige auf jeden Fall willkommen ist. Und ich finde gerade bei einem Arztbesuch auf der einen Seite, dass man da auch nochmal mitdenkt, ne? Also die Fragen, die man stellen will, ne? Dass einem nicht danach dann einfällt, so, oh mein Gott, das wollte ich ja unbedingt auch noch irgendwie angesprochen haben. Und auch andersrum, mhm. Auch in dem Seminar, wir hatten das auch in Marburg damals gehabt, da wurde ja auch gesagt, okay, bei einem Arzt-Patienten-Kontakt bleiben 20% ungefähr hängen von dem, was der Arzt oder die Ärztin erzählt. Mhm. Ne? Gerade okay. Wenn es so schwierige Themen gibt wie Erstdiagnosen, weitere Prozedere, irgendwas, was komplexer ist. Und da hat man halt schon die Möglichkeit, ne, wenn dann halt nochmal 4 Ohren mithören, anstatt nur 2, dass da halt einfach auch noch mehr Information einfach vermittelt werden kann. Ne? Weil diese Informationsasymmetrie, die du ja auch schon angesprochen hast, ist ein Problem, definitiv.
Ich finde das total wichtig, Angehörige mitzunehmen auf diese Reise. Und ich glaube, dass auch da eine Gleichzeitigkeit vieler Themen passiert, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich Angehörige bin, dann kann ich mir denken, okay, ich mache mir vielleicht Sorgen um meine liebe Person, die ich da begleite und habe vielleicht Ängste und habe vielleicht Gedanken und will eigentlich total hilfreich sein und will eine gute Freundin oder Angehörige sein. Und gleichzeitig habe ich ja auch Themen für mich, dass ich weiß, okay, wie entwickelt sich denn mein Leben dadurch weiter und was bedeutet das für mich und was bedeutet der Trauerprozess halt auch für mich? Ich darf auch trauern und kann gleichzeitig unterstützend sein. Oder möchte die Person überhaupt gerade Unterstützung? Und aus Patientinnensicht ist da häufig ein, okay, das alles ändert sich gerade für mich und inwiefern muss ich jetzt meine Angehörigen comforten? Ich kenne, dass viele Patientinnen das Gefühl haben, stark sein zu müssen, damit die Angehörigen nicht denken, dass sie leiden. Und das ist dann so ein bisschen so eine metaphorisches Ball zu spielen ist, okay, wohin denn jetzt mit der Wut, mit der Trauer, mit der Frustration? Und eigentlich will man den Raum für die andere Person halten, aber eigentlich will man selber gehalten werden, weil die eigenen Gefühle ja koexistent sind mit denen der anderen Person. Und ich wünschte mir manchmal, dass wir einen Raum schaffen können, in dem beides da sein darf. Und so braucht es, glaube ich, Safer Spaces für Menschen mit chronischen Erkrankungen, weil sie Themen erleben, die Angehörige nicht erleben. Und genauso werden chronisch erkrankte Menschen niemals die Angehörigenperspektive verstehen, bis zu dem Moment, wo sie auch angehörig sind. Und das eben, also ich glaube, was ich damit sagen will, ich finde, dass die psychosoziale Komponente von Erkrankung, von Lebensveränderung immer mit im Raum steht bei Ärztinnengesprächen. Und dass das wichtig ist, all die Gefühle und Gedanken, die da sind, die aufkommen, den Raum zu geben. Und das, den Raum haben wir manchmal zeitlich nicht.
Das stimmt, ja. Das ist so, ja. Leider ja. Wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen, wie groß das Kämpferherzentreffen geworden ist. Ne? Und ich glaube, es werden ja auch dieses Jahr wieder über 2000 BesucherInnen erwartet. Hast du das Gefühl, dass ihr da gesellschaftlich und auch politisch vielleicht jetzt deutlich mehr Gehör auch mittlerweile dadurch bekommt, durch diese große Anzahl?
Ich würde es mir wünschen. Ich merke schon, dass das Kämpferherzentreffen immer mehr Name ist, dass Leute sich darüber vernetzen. Und ich finde es total berührend zu sehen, wie sich diese Vernetzung weitergeht, weil wir haben das ja mal auf Instagram gestartet und in der irgendwann die Hoffnung gehabt, oh, vielleicht berichtet ja mal eine Zeitung darüber. Und dann lesen wir plötzlich von Menschen, die Flyer für uns ausdrucken und in Ärztinnenpraxen auslegen. Oder Menschen als gesamte Selbsthilfegruppen irgendwie anreisen und das als Ausflug nutzen. Oder wir hatten auch eine ältere Dame, die war über 80 und hat gesagt, ich habe mich noch nie in dem Kontext mit chronischer oder mit meiner chronischen Erkrankung befasst. Ich wollte einfach mal herkommen. Ich habe das in der Tageszeitung gelesen und hat sich dann mit, ich glaube, 82, 83 das erste Mal in ihrem Leben bei uns tätowieren lassen. Und das sind dann so Momente, wo ich denke, krass, anscheinend, also was das, also spannend, wie schön und wie berührend wir irgendwie Lebensmomente von Menschen kreieren dürfen oder mitgestalten dürfen. Also wir haben es noch nicht in den Bundestag geschafft und
noch nicht.
Ich glaube, dass wir definitiv laut sind und laut sein wollen hinsichtlich dessen, dass wir immer wieder für eine inklusive Gesundheitsversorgung eintreten, weil unser Gesundheitssystem leider noch nicht inklusiv ist oder so inklusiv, wie es sein sollte. Und wenn wir dahingehend mehr Awareness schaffen, freuen wir uns sehr. Ich glaube vor allem aber auch einfach ein gesellschaftliches Awareness, dass wir da sind, dass wir existieren, dass wir eine Menge drauf haben in verschiedenen Lebensbereichen und dass chronische Erkrankung eben so viel komplexer ist als nur der Quartalstermin. Und da glaube ich schon, dass wir ein Stück Sensibilisierung schaffen. Ich habe aber auch das Privileg, in einer Bubble dadurch zu sein, die einfach sehr verständnisvoll ist und die mittragen kann.
Wir müssen halt alle gemeinsam unsere Fühler ausstrecken, um dann zu versuchen, halt wieder andere Bubbles zu berühren, weißt du? So macht ihr es ja am Ende auch. Und wir versuchen jetzt darüber auch in unserer Bubble wieder Kontakte herzustellen und dafür wieder zu sensibilisieren. Oder du sagst gerade Flyer, ich weiß nicht, ob es Flyer gibt, dann schick gerne, weil wir legen die gerne bei uns in der Praxis aus. Also, weil das gehört ja dazu, finde ich. Also ich bin immer jemand, ich rede dann sehr gerne auch über solche Organisationen oder solche Treffen wie eures, um einfach zu zeigen, ja, es gibt auch mehr da draußen als einfach nur 0815 Standardmedizin und 7-Minuten-Termine, sondern es gibt so viel mehr drumherum einfach in unserem Gesundheitssystem. Und da würde ich euch jetzt im weitesten Sinne auch mal indirekt zumindest mit dazuzählen, als Treffen.
Ja.
Und es ist einfach schön, dass es sowas gibt. Ja.
Ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, man weiß ja auch gerade, wenn man betroffen ist, nicht unbedingt, wonach man sucht. Ne? Und ich finde, wenn man dann aber auch sagen kann, hier, das ist jetzt nicht nur, das betrifft nicht nur Medizin, sondern wie du schon meintest, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem ja einfach häufig auch, was eine chronische Erkrankung oder auch eine Behinderung mit sich bringt. Ne? Aber hier gibt es auf jeden Fall ein Treffen, wo man sich organisieren kann, wo man sich connecten kann, ne? Und auch sicherlich viel lernen kann. Ne? Von allen Seiten. Ne? Vielleicht an der Stelle auch nochmal, also das muss man ja schon sagen, du bist ja schon politisch auf jeden Fall für mich eine große Nummer. Wir hatten vorhin ja schon mal drüber gesprochen, weil ich finde es einfach so stark, ne, wenn man da auch sich zeigt einfach und auf medizinische Probleme aufmerksam macht oder halt auch gesamtgesellschaftliche Probleme, ne? Weil das will ich auch einmal kurz erzählen. Ich habe die Sabrina nämlich schon mal gesehen. Das ist mir dann aufgefallen, als wir hier das Interview zustande gebracht haben, und zwar vor, mittlerweile sind es jetzt 6 oder 7 Jahre, als es nämlich um die Covid-Impfungen ging. Ja, ist schon wieder echt eine Weile her. Und du dich da ja mit anderen auch stark gemacht hast, für was ja eine Impfung natürlich für einen selbst bedeutet, aber eben auch den Schutz für andere, die sich halt in diesem Moment eben nicht gegen die Covid-Erkrankung an sich schützen konnten, ja, sondern nur dann indirekt halt
Herdenimmunität
davon profitieren, wenn sich eben andere impfen lassen. Ne? Und das fand ich halt in dem Moment super krass, weil man kennt ja auch die politische Lage in Deutschland und man weiß natürlich auch, was es für Player gibt, die sicherlich da auch ihre Hasskommentare dann dalassen. Und da an der Stelle auch auf jeden Fall großes Dankeschön, dass du dich da natürlich auch gesamtgesellschaftlich so einsetzt, ne? Und stark machst.
Dankeschön, das ist richtig, richtig lieb.
Ja. Nee, hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass das so einfach nach so langer Zeit auch ein persönliches Kennenlernen dann zustande gekommen ist.
Jetzt wollen wir, glaube ich, noch ein bisschen Ausblick vorauswerfen auf das nächste Treffen. Das findet ja dieses Jahr noch statt. Vielleicht magst du uns dazu noch kurz etwas erzählen.
Ja, sehr gerne. Also das diesjährige Kämpfer-Herzen-Treffen findet statt im Juli am 25. Und zwar auch wieder in Kassel. Und wir sind gerade in den Hochtouren in der Planung. Und das Spannende dieses Jahr ist, dass unser 5-jähriges Jubiläum ist. Also du hast es gerade erzählt, also das Thema Pandemie ist ja aufgekommen, bevor es das Kämpferherzentreffen überhaupt gab. Und uns ist da auf jeden Fall auch super wichtig zu sagen, uns ist wichtig, dass wir uns gegenseitig schützen, dass wenn wir Solidarität spüren und verbreiten wollen, dass wir das auch untereinander tun. Also wir sagen auch, also bei uns auf dem Treffen sind ja so viele Menschen, die zur Risikogruppe gehören, so viele Menschen, die vielleicht auch immunsupprimiert sind oder auch Menschen, die sich gegen verschiedenste Erkrankungen gar nicht impfen können, weil das eine Herausforderung für den Organismus der Person wäre oder im Konflikt in Anführungszeichen mit der jeweiligen chronischen Erkrankung steht, und dass wir da sagen, okay, es ist wichtig, dass wir können nur einen Safer Space schaffen, wenn alle da auch ein bisschen auf sich und aufeinander achten. Und da haben wir eigentlich bisher immer ganz gute Erfahrungen gemacht, Klopf auf Holz. Dankeschön. Genau, dieses Jahr. Wir haben so viele Anfragen bekommen von Leuten für Stände, für Aktionen, für Vorträge, für die Abendveranstaltung, dass es uns so schwer fiel, uns zu entscheiden, weil da so tolle Beiträge bei waren, so viele Ideen. Und da sehen wir eben, selbst eine gesamte Stadthalle Kassel schafft es nicht, alle Themen zu umfassen. Und es freut mich aber zu lesen, wie viele Menschen wir vielleicht teilweise schon 5 Jahre lang begleiten dürfen oder die uns begleiten, wie viele auch geschrieben haben, ey, ich habe davon noch nie gehört, aber jetzt, und ich will es unbedingt miterleben. Wir hören von Leuten, wo auch Ärztinnen sagen, okay, ich kann diesen psychosozialen Aspekt nicht leisten oder diesen viele Fragen davon nicht beantworten, aber kennst du das Kämpferherzen treffen? Und das ist irgendwie mega schön, dass wir anscheinend das erreichen dürfen. Und ja, inzwischen ist so gut wie alles in den Grundzügen geplant und jetzt geht's um die Details.
Vielleicht eine Frage für alle, die Lust haben, auch daran teilzunehmen. Man muss sich ja ein Ticket holen dafür. Bis wann ist das möglich? Ist es bis zum Veranstaltungstag der Ticketverkauf offen?
Ihr könnt auch vor Ort kommen und euch eins holen. Also das ist eigentlich gar kein Problem. Es wird eher eine Herausforderung, die Reise zu planen, weil wir schon mal gemerkt haben, dass auch mal Hotels ausgebucht waren. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war das auch am gleichen Wochenende wie der CSD, warum natürlich die Hotels irgendwie noch mal mehr ausgebucht waren. Ich glaube, als chronisch erkrankte Person ist es auch so ein ganz großer Zwiespalt zwischen, je früher ich es plane, desto besser kann ich es planen mit meinen Assistenzen, mit den Medikamenten, die ich vielleicht einpacken muss, mit Hilfsmitteln, die aufgeladen werden müssen oder welche Reisewege ich nutze. Und gleichzeitig dieses, naja, ich habe ja auch eine dynamische chronische Erkrankung und ich weiß nicht, wie es mir morgen geht. Also wann ist der Zeitpunkt, wann ich doch entscheide, mir dieses Ticket zu kaufen? Also macht euch bitte keine Stress, solltet ihr erst eine Woche oder einen Tag vorher entscheiden. Das dürft ihr sehr gerne.
Das klingt wirklich fantastisch. Ich würde sagen, wir sind am Ende mit unseren Fragen. Sabrina, hast du vielleicht noch irgendwas, was du ansprechen willst heute oder auf das du Aufmerksamkeit machen?
Oder ihr aufmerksam oder ihr, machen wollt.
Genau, danke Felix.
Ich glaube, ich würde mich bedanken wollen bei allen Menschen, die bisher immer zu den Treffen kamen oder vielleicht auch erst nur ein einziges Mal, weil das eben zeigt, dass es diese Orte braucht. Und ich finde, das steht nicht in Konkurrenz, sondern vielmehr in Symbiose mit vielen anderen Organisationen, wie zum Beispiel der RehaCare, der YesCon, verschiedene Gesundheitsplattform, weil wir nicht nur an einem einzigen Tag chronisch krank sind, sondern das ganze Jahr über. Und wir dürfen oder müssen jeden Tag für unsere Versorgung kämpfen. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die schon mal dabei waren, die gerne wiederkommen. Und auch ein ganz großes Dank an all die, die das intern möglich machen. Das heißt, die Ausstellenden aus verschiedenen Bereichen von Selbsthilfegruppen, Industrie, Pharma und so weiter, weil wir so überhaupt nur diese Diversität des Treffens schaffen können. Und vielen, vielen, vielen Dank an alle aus unserem Team, die ich jetzt hier stellvertretend hoffentlich gut repräsentieren darf. Ihr habt das vorhin angesprochen, das ist nicht so leicht, so ein Treffen zu organisieren. Wir sind ungefähr 10 Monate im Jahr daran, das zu tun. Und das könnten wir nicht alleine. Und da sind so viele Menschen, die in unterschiedlichsten Versionen das unterstützen, vor Ort, in den Vorbereitungen. Und auch da eben alle bringen ihre Expertise aus dem Leben mit chronischer Erkrankung mit. Und dann ist es ganz egal, ob jemand an einem Tag geholfen hat oder an 20 Tagen, weil ja uns ganz wichtig ist, immer wieder zu betonen, dass deine Leistung nicht deinen Wert ausmacht, sondern wir eine Welt kreieren wollen, in der du genauso sein kannst, wie du bist. Und dafür braucht es eben manchmal den emotionalen Support, manchmal irgendwelche Informationen. Und wenn wir eine Plattform genau dafür bieten können, freut uns das und dann lohnt sich das alles. Und auch an euch vielen, vielen Dank, dass ihr diese Themen weitertragt, weil wir haben mal die Frage bekommen, ob das Treffen nur für Angehörige ist oder nur für Betroffene und Angehörige. Und das ist natürlich ein safer Space und gleichzeitig brauchen wir diesen Kontakt, weil wir ja nicht nur als PatientInnen existieren, sondern wir brauchen Kontakt zu ÄrztInnen, zu Fachkräften, zu Menschen, die unsere Hilfsmittel herstellen, die unsere Medikamente herstellen, weil nur so wir in dieser Symbiose durchs Brücken bauen, durchs Gemeinschaft schaffen, können wir ein möglichst gutes Leben mit chronischer Erkrankung führen, weil das so ein bisschen wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip ist. Wenn ich weiß, was ich brauche, wenn ich weiß, wo ich für mich einstehen kann, welche Rechte ich habe und welche Versorgung ich vielleicht noch mir holen kann, kann ich in meinen Möglichkeiten mir ein Leben kreieren, was sich für mich gut anfühlt. Und vielleicht gibt es im Kämpferzentreffen eben genau dafür Infos und gleichzeitig brauchen wir auch andersrum diese PatientInnenperspektive in der Industrie, bei den Fachkräften, in den sozialrechtlichen Bereichen, damit auch diese Bereiche sich so verändern, sodass wir eben genau dieses Leben kreieren können und eine richtig gute Versorgung als Basis haben. Also danke auch euch, dass wir hier sein dürfen, dass ihr unsere Philosophie ein bisschen weitertragt und dass ihr in eurer Arbeit die Menschlichkeit ganz hochhaltet.
Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als auch nochmal, wie gesagt, vielen Dank zu sagen und euch viel Spaß zu wünschen beim diesjährigen Kämpferherzentreffen.
Ja, ich freue mich, heute hier im Podcast zu sein. Danke.
Nein, es ging jetzt einmal nicht um dich, Nina Wagner, sondern an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken und es war wirklich ein Fest, mit dir reden zu dürfen, liebe Sabrina. Danke, dass du uns heute über das Kämpferherzentreffen und auch über deine eigene Erfahrung im Gesundheitssystem berichtet hast. Wie ist es dir gegangen, Julia?
Ja, es war super inspirierend auf jeden Fall. Ich glaube, wir konnten auch wieder einiges für unsere eigene medizinische Arbeit mitnehmen. Und auch von mir nochmal ein großes Dankeschön für das Interview und auch an alle Organisatoren hinter dem Kämpferherzentreffen. Wir freuen uns sehr.
Jetzt bleibt es aber nicht aus, dass wir noch ein paar Take-Home-Messages formulieren. Und ich denke, was wir im Gespräch mit der lieben Sabrina gelernt haben oder was uns ja auch selber immer wieder bewusst wird oder bewusst sein muss, ist, dass es einfach wichtig ist, PatientInnen ernst zu nehmen, dass es wichtig ist, Symptome, Beschwerden ernst zu nehmen und dass man den PatientInnen auch immer das Gefühl gibt, dass sie gesehen werden. Also ich glaube, das ist was wir schon immer versuchen, aber es ist natürlich auch nicht immer einfach im stressigen Alltag. Ja. Man muss sich einfach immer vor Augen führen, weil was wir ja wirklich vermeiden wollen, und das kam ja auch im Gespräch raus, man darf nie diesen Punkt kreieren, dass jemand Angst hat, zum Arzt zu gehen.
Ja.
Oder Angst bekommt.
Voll. Und man muss halt auch Raum geben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Miteinander arbeiten. Und wir hatten es ja auch kurz angerissen, Medizin ist halt keine Pauschale, auch wenn sie häufig pauschal bezahlt wird.
Ja.
Aber man kann halt nicht jeden Patient in 7 Minuten, 15 Minuten behandeln, sondern der eine braucht halt einfach etwas mehr Zeit oder Zuwendung als der oder die andere. Ja. Ne?
Und was sich auch, glaube ich, immer lohnt, ist einfach immer offen bleiben für neuen Input, immer weiter versuchen, über den Tellerrand zu schauen, den eigenen Horizont zu erweitern, egal in welchem Bereich du arbeitest im Gesundheitssystem oder wie du im Gesundheitssystem in Kontakt mit Menschen kommst, einfach offen sein und dann wird auch was Gutes entstehen können, glaube ich. Also das kann man, denke ich, auch sagen.
Auch noch als natürlich der Call-Message für jeden, der Lust hat oder Lust bekommen hat oder leider auch von einer chronischen Erkrankung oder Behinderung betroffen ist oder Angehöriger oder Angehörigen. Nee, Angehörige kann man, glaube ich, nicht gendern.
Nee.
Dann auf jeden Fall teilnehmen Ende Juli am Kämpferherzentreffen. Und damit würde ich sagen, auch diese Woche haben wir wieder gelernt, ein Missstand oder eben Krankheit ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance für Verbesserung.
Ja, das haben die lieben Organisatorinnen von Kämpferärztentreffen auf jeden Fall deutlich unter Beweis gestellt.
Auf jeden Fall. Also, wenn auch du dich nicht an Missständen verbrennen willst und scharf bist auf Veränderungen, dann schalte auch in 2 Wochen wieder ein.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's so fake.
Apropos Kaffee und apropos Verbrennen. Ich war kürzlich in Mexiko gewesen, also eigentlich bis gestern, und habe mich da zum Glück nicht wesentlich in der Sonne verbrannt, habe sehr viel Kaffee getrunken, das war sehr lecker. Aber vielleicht auch zu dem passenden Thema heute nochmal etwas, was mich sehr auf der einen Seite positiv überrascht hat, aber auf der anderen Seite dann auch wieder verwundert hatte. Felix, du warst ja auch in Mexiko gewesen vor ein paar Monaten. Und was ich wirklich krass fand, also wir waren hauptsächlich in Playa del Carmen, vielleicht kennt, das ist eigentlich,
kaum touristisch,
ist eigentlich ja so dieser super Spring Break Ort für viele aus den USA. War nicht so viel los, war wirklich nett und schön. Was ich aber krass fand, waren die Bürgersteige dort vor Ort, weil wirklich eigentlich alle Bürgersteige sind abgesenkt und auch barrierefrei.
Ne? Echt?
Ja, an jeder Ecke. Doch, an jeder Ecke. Aber was ich dann wiederum ein bisschen paradox finde, wenn du dann den Gehweg, also du hast es auf den Gehweg geschafft, ne? Dann läufst du weiter und dann ist halt Kraut und Rüben. Ne? Also dann wachsen da Bäume komplett mittendrin raus, dann ist da auf einmal eine Haustür, die da gar nicht hingehört. Wo ich mir auch so dachte, ich finde es krass, also der Gedanke ist da und die Awareness auch dafür, da eben Barrierefreiheit zu schaffen. Aber der Weg ist sehr kurz gedacht unter Umständen.
Ja.
Ich schaue nochmal nach, ob ich euch das verlinken kann, weil, wie gesagt, es war so dieses Mischmasch aus super gut und irgendwie macht es keinen Sinn.
Ja, in Mexiko gibt es ja auch andere Awareness, nämlich haben die auch eine Zuckersteuer, das kann man ja auch mal sagen an der Stelle. Wir haben es ja auch schon mal aufgegriffen vor ein paar Folgen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch sehr viele Kriminelle da und es ist eine sehr hohe Polizeipräsenz. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Das ist schon was, was mir auch immer ein bisschen komisches Bauchgefühl gibt, wenn man die ganze Zeit so viel bewaffnete Menschen sieht.
Ja, also ich finde es auch krass, dass die ja alle diese Schnellfeuerschusswaffen haben. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Also es ist ja gar nichts passiert da. Ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch nicht. Ne? Die stehen da halt einfach auch am Ende des Tages nur rum und zeigen halt hier Gewehr. Vielleicht schreckt es dann den einen oder anderen Kriminellen ab. Aber ich fand es jetzt auch, also wir waren ja erst so ein bisschen verunsichert gewesen, weil ja vor nicht so als zu langer Zeit dieser Kartellchef da um die
Kartell,
Ecke
nicht Kastell.
Kastell. Kartellchef um die Ecke gebracht wurde. Und das ja auch ein paar Aufstände verursacht hatte. Aber am Ende des Tages war es, also no big deal mehr, würde ich sagen.
Ja. Ich muss abschließend vielleicht noch sagen, man hat ja jetzt den Jetlag auf jeden Fall nicht angemerkt, Julia. Mhm. Ich meine, die HörerInnen da draußen dürfen sich dazu natürlich auch nochmal eine Meinung dazu machen und gerne nochmal Feedback schreiben. Wo sie das machen können und wann es hier überhaupt weitergeht in dem Podcast, das kannst du ihnen jetzt ja vielleicht nochmal sagen, während ich hier langsam schon mal die Musik anmache.
Ja, also wenn ihr gute Ideen und Mittel gegen Jetlags habt, da bin ich nämlich noch auf der Suche, dann lasst uns das doch gerne wissen bei ams-podcast bei Instagram oder ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schicken auf messerschneidepodcast@gmail.com. Da sind wir auch natürlich immer froh über Ideen und Anregungen für neue Folgen oder eure Meinung. Und worüber wir uns auch mal sehr, sehr freuen, ist, wenn ihr ein Like da lasst oder auch eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr uns am liebsten hört. Am liebsten auch natürlich mit 5 Sternen, wenn ihr euch das wert sind. Vielleicht macht sich gerade in meinen stockenden Sprechen nochmal
der Jetlag bemerkbar.
Ja, aber ansonsten geht's am
30.04.
weiter mit spannenden Themen ohne Jetlag.
Hoffentlich. Bei mir war der Jetlag ziemlich lang beim letzten Mal.
Fly to the dreamland. It's our dream to be together forever. Together forever. It's our dream to be together forever. Together forever. I fly, you fly, we fly to the dreamland. Whoa, whoa, whoa. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dream to be together forever. Together. It's our dream to be together forever. Together forever, forever together.